Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rieser am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Ich wünsche mir weniger Wut und mehr Respekt. Weniger Rechthaberei und mehr Neugier. Weniger Vorurteile und mehr Empathie. Eine demokratische Diskussionskultur braucht Offenheit, aber auch Grenzen des Sagbaren.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas auf der zentralen Gedenkfeier zur deutschen Einheit. Deutschland feiert 32 Jahre Wiedervereinigung und das war geprägt von eher sorgenvollen Tönen. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem bringen sich die Chefs und Chefinnen der Länder in Stellung vor dem gemeinsamen Treffen im Kanzleramt morgen. Dort wird dann über die Finanzierung der Energieentlastung gesprochen. Und zum ersten Mal hat sich der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, zu den Protesten geäußert. Auch das gleich ein Thema in der kommenden halben Stunde hier im Deutschlandfunk. 39% der Ostdeutschen sind zufrieden mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert. Also umgekehrt, 60% der Befragten sind unzufrieden. Vor 2 Jahren waren es noch knapp 10% weniger. So festgehalten im jüngsten Jahresbericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Und zum Vergleich, in Westdeutschland ist es genau umgekehrt. Weit mehr als die Hälfte der Befragten ist zufrieden mit der Demokratie hierzulande. Was trennt also die Deutschen in Ost und West voneinander? Was könnten sie wieder zueinander bringen und wieder mehr einen? Das sind schon traditionell die zentralen Fragen am Tag der Deutschen Einheit und am heutigen ganz besonders. Henry Bernhard vom zentralen Festgeschehen aus Erfurt.
Am Anfang stand Tannhäuser. Wagners Oper über den Sängerkrieg auf der Wartburg. Ein regionaler, ein nationaler Bezug, den Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzte, dem auch schon vor dem Festakt die Wendung
»Unser vereintes Vaterland«
locker über die Lippen ging. Nationales, das Ramelow in seiner darauffolgenden Rede mit Mahnungen relativierte. Dass zu 32 Jahren Einheit auch Brandanschläge und Pogrome gegen Ausländer gehörten.
Und wenn wir dies beherzigen, kann es auch keine bruchlose Erfolgsgeschichte Einheit geben.
Es blieb nicht bei der Mahnung.
Im Jahr meiner Geburt kam gleich die Wende. Und trotzdem wuchs ich auf mit Ost und West.
Der 1989 geborene Sänger Max Prosa brachte die Gedanken seiner Generation auf die Bühne.
Doch spürte ich, es gibt sie noch, die Grenze. Auch dann, wenn ich da gar nichts mehr von sehe.
Prosa stand nicht allein. Neben ihnen reflektierten die Schriftstellerin Nancy Hünger, die Journalistin Nile und der Poetry Slammer Friedrich Herrmann über ihre deutsche Einheit.
Ich stellte keine Fragen an unser Rezept und vertraute stattdessen den Profis und dass sie die Gegenwart schon nicht anbrennen lassen würden. Und was soll ich sagen? Sie brennt. Gehüllt in dichten, beißenden Qualm husten sie, wir brauchen nur die richtigen Anreize zum Löschen der Flammen. Und der Markt, der wedelt mit der unsichtbaren Hand und er regelt, wenn es drauf ankommt, einen Scheiß.
Wenn wir über deutsche Einheit sprechen, dann frage ich mich, wer ist da eigentlich mitgemeint? Und wer wird außen vor gelassen? Wer empfand wohl Wachstumsschmerzen? Und wer erlitt massive Brüche? Wo ist Platz zwischen blühenden Landschaften und brennenden Häusern?
Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas mahnte an, gerade der jungen Generation zuzuhören.
Die Krisen und Aufgaben unserer Zeit treffen vor allem sie in der Zukunft.
Viel Raum widmete Baas denen, die 1989 ihre Freiheit riskiert haben, um Freiheit zu erkämpfen.
5 Frauen aus Erfurt haben eine Vorreiterrolle eingenommen bei der Entmachtung der Stasi. Am 4. Dezember 1989 initiierten sie die Besetzung der Erfurter Stasi-Zentrale und forderten den sofortigen Stopp der Aktenvernichtung. Ich freue mich, dass heute 2 dieser Frauen hier sind, Gabriele Stötzer und Teli Büchner.
Ihre Politikerkollegen rief sie auf, mehr hinzuhören, mehr zu erklären, Widerspruch auszuhalten und immer weiter miteinander zu reden. Die Bürgerrechtler von 89 hätten schließlich auch mit ihren ehemaligen Peinigern an runden Tischen gesessen. Denen, die heute behaupten, Deutschland sei eine Diktatur, gab sie mit.
Die Bürgerinnen und Bürger erhoben sich damals gegen die Diktatur. Immer mit der Angst, dass ihr Protest mit Panzern überrollt, sie inhaftiert und ihnen die Kinder weggenommen werden. Wer heute protestiert, geschützt von den Grundrechten, kann das auch, weil diese Frauen und Männer ein großes persönliches Risiko eingegangen und für die Demokratie und Freiheit einstanden.
Und für eben diese Freiheit kämpften auch die Ukrainer, betonten Bärbel Baas wie Bodo Ramelow.
Wenn wir es ernst meinen mit der Demokratie und mit den Unveräußerlichkeiten der Menschenrechte, müssen wir helfen, wo wir können. Das ist humaner Imperativ.
Humaner Imperativ, also in Erfurt. Vor den Feierlichkeiten hat dieser humane Imperativ wohl keine große Rolle gespielt. Da hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder getroffen, um ihre Position für die morgige Bund-Länder-Konferenz zur Energiepolitik abzustecken. Da wird dann darum gerungen, wer diese milliardenschweren Entlastungen zu bezahlen hat, Bund oder Länder. Und ob sich da der humane Imperativ durchsetzen wird, das ist eher fraglich. Panayotis Gavrilis.
Ihre Erwartung an die morgige Ministerpräsidentenkonferenz sei ganz klar. Eine konstruktive Diskussion um eine faire Lastenverteilung, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der Rheinischen Post. Dreyer bezieht sich dabei nicht nur auf das dritte Entlastungspaket, sondern ausdrücklich auch auf die Finanzierung des Doppelwumms ihres SPD-Parteikollegen und Kanzlers Olaf Scholz. Vergangene Woche hatte die Bundesregierung die Gasumlage gekippt und stattdessen eine Gaspreisbremse angekündigt, finanziert über Schulden mit einem 200 Milliarden Euro Abwehrschirm. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow machte am Rande der Einheitsfeier in Erfurt deutlich, was er erwartet.
Die Energiepreise müssen runter, die Bürger müssen spüren, dass die Energiepreise für sie bezahlbar sind. Die Wirtschaft wartet auf klare Signale. Auch das ist die Aufgabe, die morgen steht. Darüber haben wir gestern schon im Kreis der Ministerpräsidenten auch fröhlich, freundlich, aber klar geredet. Und deswegen sage ich, auch da wird es morgen klare Weichen geben.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke fordert indes genaue Zusagen für Energiehilfen. Man müsse konkret wissen, was geplant sei, damit man sich zwischen Bund und Ländern gut abstimmen könne, sagte Woidke der dpa. Olaf Scholz ist nach seiner Covid-Erkrankung wieder genesen und kann morgen die Länderchefinnen und Chefs im Kanzleramt persönlich empfangen. Fit muss er auch sein, die Gespräche werden nicht einfach, denn es geht wie so oft ums Geld. Die 16 Länder fordern, dass sie weniger und der Bund dafür mehr Kosten für das zuletzt beschlossene Entlastungspaket übernimmt. Zudem wollen sie die Stromsteuer senken, einen Schutzschirm für kommunale Stadtwerke und, dass der Bund für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets mehr Geld dazu gibt. Auch die Unterbringung von Geflüchteten wird morgen eine Rolle spielen. Viele Themen, bei denen die Länder selbst untereinander nicht immer dieselbe Meinung vertreten. So fordert Bayern, die Atomkraftwerke bis mindestens Ende 2024 weiterlaufen zu lassen. Zudem spricht sich der Freistaat für einen Spritpreisdeckel und für die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aus. SPD-Generalsekretär Kevin Kühner teilte gestern Abend in der ARD gegen den bayerischen Landeschef Markus Söder aus.
Das erwarte ich von Ministerpräsidenten, dass sie sich für die Interessen bei sich vor Ort einsetzen und die auch artikulieren. Wenn ich da gegenüber dann aber Markus Söder nehme, der einfach sofort ankündigt, er nimmt das ganze Entlastungspaket von 65 Milliarden im Bundesrat in Geiselhaft, weil er eine kleine Schulhofprügelei mit Olaf Scholz im Medial anfangen möchte, dann ist das unverantwortlich, dann lässt das letztlich die Leute in der Gesellschaft am langen Arm verhungern, die jetzt auf die Entlastung warten.
Unterdessen fordert Gerald Gass im Deutschlandfunk, die Lage der Kliniken nicht zu vergessen. Laut dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist die Lage sehr ernst und nicht vergleichbar mit anderen Unternehmen wegen der besonderen Finanzierungsbedingungen.
Die uns dann auch in unseren Möglichkeiten, diese galoppierende Inflation und die Energiepreise abzufangen, limitieren. Wir haben in diesem Jahr Preissteigerungen gegenüber den Krankenkassen, die auf 2,3% festgelegt sind. Und mit 2,3% Steigerung der Behandlungskosten bzw. der Behandlungserlöse können wir diese enormen Kostensteigerungen nicht auffangen. Und es wird im Moment wirklich kritisch in den Krankenhäusern.
Ob morgen die Sorgen der Kliniken bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Ende zu einem Rettungsschirm für Krankenhäuser führen, unklar. Am späten Nachmittag kommen die Vertreterinnen und Vertreter aus Bund und Ländern morgen zusammen. Dass man sich bei dieser MPK schnell wird einigen können, gilt als ziemlich unwahrscheinlich.
Während man morgen also über die Finanzierung des sogenannten Doppelwumms sprechen wird, wurde heute schon auf europäischer Ebene darüber diskutiert. Das bis zu 200 Milliarden schwere Energieentlastungspaket hat bei den europäischen Nachbarn ja für Kritik gesorgt. Ein deutscher Alleingang sei das, hieß es. und eine übermäßige Wirtschaftsförderung, die den Wettbewerb verzerre. Beim Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel hat Bundesfinanzminister Lindner also einiges zu erklären gehabt, berichtet von dort Peter Kapern.
Seit die Bundesregierung ihren Doppelwumms verkündet hat, regt sich Unmut bei den europäischen Partnern. Finanzminister Christian Lindner hatte sich deshalb für das Treffen mit seinen Amtskollegen eine ganz besondere Strategie zurechtgelegt. Er versuchte, ein 200-Milliarden-Euro-Paket klein zu reden.
Die Maßnahmen sind gemessen an der Größe der deutschen Volkswirtschaft und gemessen an der Laufzeit bis zum Jahr 2024 in der Proportion angemessen und entsprechend auch dem, was andere in Europa machen.
Das allerdings sehen viele anders. Den Anfang des Kannibalismus in der EU fürchtet zum Beispiel Viktor Orban, weil nur die reichen EU-Länder ihren Unternehmen mit solchen Summen unter die Arme greifen können. Auch wenn längst nicht alle Kritiker des deutschen Entlastungspakets so auf die Pauke hauen wie der ungarische Regierungschef, es war durchaus ein genereller Unmut zu hören, als die Finanzminister zu ihrem monatlichen Treffen vor dem Luxemburger Kongresszentrum vorfuhren. Zum Beispiel Bruno Le Maire, der französische Kassenchef. Nach dem deutschen 200-Milliarden-Paket gefragt, machte Le Maire deutlich, dass er Wettbewerbsverzerrungen auf dem EU-Binnenmarkt fürchtet.
C'est indispensable si nous voulons garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres de la zone euro.
Es sei unverzichtbar, dass faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Ländern der Eurozone garantiert werden, so Le Maire. Europa brauche deshalb eine umfassende gemeinsame wirtschaftspolitische Strategie mit abgestimmten Hilfen für Unternehmen und eben fairen Wettbewerbsbedingungen. Andernfalls riskiere die Eurozone eine Fragmentierung.
S'il n'y a pas de soutien ciblé aux entreprises, s'il n'y a pas le respect des conditions de concurrence équitables, nous risquons la fragmentation de la zone euro.
Fragmentierung, das ist das größte Schreckgespenst im Binnenmarkt. Das Auseinanderdriften reicher und ärmerer Länder, deren Unternehmen dann im Wettbewerb immer weiter zurückbleiben, mit drastischen Folgen auch für die Staatsfinanzen der betroffenen EU-Länder.
We have to preserve our single market. Avoiding fragmentation.
Der Binnenmarkt müsse bewahrt werden, indem eine Fragmentierung vermieden wird, so Paolo Gentiloni. Damit es gelingt, brauche es europäische Solidarität, fügte der EU-Wirtschaftskommissar hinzu.
We have very good example in the previous crisis on how solidarity can react to crisis.
Da gebe es ja gute Beispiele aus der letzten Krise, der Corona-Krise, so Gentiloni. Damit erinnerte er an das mit gemeinschaftlich garantierten Schulden finanzierte Wiederaufbauprogramm Next Generation EU. Ein Thema, das Christian Lindner gleich wieder abzuräumen versuchte.
Andere Instrumente gemeinsam in Europa als die, die wir gegenwärtig haben, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht als erforderlich an.
Kritik am deutschen Doppelwumms kam aber auch noch aus einer anderen Richtung. Beim letzten Treffen der EU-Finanzminister in Prag vor gerade einmal 3 Wochen hatten sich die Ressortchefs versprochen, allenfalls kleine, zeitlich eng befristete und sehr gezielte Hilfspakete aufzulegen. Und zwar, um die Bemühungen der EZB, die Inflation zu senken, nicht zu konterkarieren. Und genau daran erinnerte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis in Luxemburg.
So we have to make sure that the fiscal measures we are taking are not contradicting ECB's target to return to inflation of 2%.
Und genau das solle nun im Kreis der Finanzminister besprochen werden.
Vom EU-Finanzministertreffen war das Peter Kapern. Die ukrainische Armee kann offenbar weiterhin Erfolge ihrer Großoffensive feiern. Vom größten Durchbruch an der Südfront seit Kriegsbeginn ist teilweise die Rede. Wie selbst russische Quellen melden, gelang es der ukrainischen Armee, weiter in die Region Cherson vorzudringen. Offenbar gibt es auf russischer Seite auch Umbesetzung in der Militärführung deshalb. Das zurückeroberte Gebiet liegt zwischen den Städten Cherson und Saporischschja, deren Regionen Russland ja für annektiert erklärt hat. Und losgelöst von den Entwicklungen an der Front wurde dieser Prozess nun auch formell vom russischen Parlament vorangetrieben. Stefan Lack.
Applaus in der Duma, als die Abgeordneten wie erwartet die Verträge zur Annexion der 4 ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk ratifiziert hatten. Einstimmig und ohne Enthaltung, wie es offiziell hieß. Doch da für jedes der Gebiete eigens abgestimmt wurde, gab es Verwirrung darüber, dass die Anzahl gültiger Ja-Stimmen zwischen 409 und 413 geringfügig variierte. Der Sprecher des russischen Unterhauses, Vjatcheslav Volodin, geriet daraufhin etwas in Erklärungsnot. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es definitiv eine einstimmige Unterstützung gegeben hat. Zählen Sie bitte nicht, ob es eine Stimme mehr oder weniger war. In der Regel schreiben die Abgeordneten dann Erklärungen, dass es entweder ein technisches Versagen war oder sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, auf die Taste zu drücken. Auf der Tagesordnung stand auch die Frage, wie die Annexion konkret vonstatten gehen soll. Die Duma stimmte auch hier einstimmig für den Gesetzentwurf. Der sieht unter anderem vor, dass die Menschen in den annektierten Gebieten ein Anrecht auf russische Sozialleistungen und Renten haben. Zukünftige Währung soll der russische Rubel werden. Ukrainische Grivnia werden demnach noch bis Ende des Jahres als Zahlungsmittel akzeptiert. Die Milizen der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk werden aufgefordert, sich den russischen Truppen anzuschließen. Außenminister Sergei Lavrov erklärte vor der Duma, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz Russlands stünden. Dies sei die Fortsetzung des Prozesses der so wörtlich Wiedervereinigung mit Russland, den man 2014 mit der Krim und der Stadt Sewastopol begonnen habe. Lavrov wiederholte die russische Propaganda, wonach die Bewohner damals tödlichen Gefahren im Zuge der Maidan-Proteste und des Sturzes des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch ausgesetzt gewesen seien. Man habe sie damals wie heute retten müssen, so Lavrov. Die Verträge legen den Beitritt der Republiken und Gebiete zu Russland juristisch fest und sehen die Bildung neuer Subjekte der Russischen Föderation vor. Die Verträge geben den Personen das Recht, wenn sie ständige Bewohner dieser Gebiete sind, die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation zu bekommen, und zwar mit allen Rechten, die sie anbietet. Dass ein Großteil der Menschen dort vor den russischen Angriffen geflohen ist und nun dort nicht mehr lebt, ließ Lavrov unerwähnt. Des Weiteren herrscht bislang Unklarheit darüber, in welchen Grenzen sich Russland die Gebiete einverleiben will. Kreml-Sprecher Peskow konnte darauf keine klare Antwort geben. Zum Teil gibt es bereits Klarheit, sage ich Ihnen in einer wenig juristischen Sprache. Für die Luhanskar und Donetsker Volksrepublik gilt dies in den Grenzen von 2014. Im Fall von Cherson und Saporizhia setzen wir die Beratung mit der Bevölkerung in diesen Gebieten fort. So ist momentan die eindeutige Antwort. Wir setzen die Beratungen mit den Leuten fort, die in diesen Gebieten wohnhaft sind. Wie dies genau geschehen soll, ließ Peskow offen. Die Annexion der vier ukrainischen Regionen, die international als völkerrechtswidrig betrachtet wird, ist aus russischer Sicht formell erst dann abgeschlossen, wenn auch der Föderationsrat zugestimmt und Präsident Putin die Gesetze unterschrieben hat.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dürfte sich momentan auf den Anflug auf Warschau befinden. Anlass ist eine Feier zur deutschen Einheit und eine Diskussion zum Krieg in der Ukraine morgen. Polen ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Partner, aber insgesamt eben auch ein nicht ganz einfacher, wie der Bericht von Martin Adam zeigt.
Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat heute offiziell eine diplomatische Note unterzeichnet, mit der Polen Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro von Deutschland fordern wird. Bundesaußenministerin Baerbock wird am Dienstag in Warschau erwartet. Sie wird an einer Diskussion auf der Sicherheitskonferenz Warsaw Security Forum teilnehmen. Möglich ist, dass ihr bei dieser Gelegenheit die Note persönlich überreicht wird. Rau erklärte, beide Seiten sollten unverzüglich an einer gemeinsamen Regelung zur Begleichung aller Schäden arbeiten. Eine solche Regelung wird es ermöglichen, die deutsch-polnischen Beziehungen auf Gerechtigkeit und Wahrheit zu stützen, die schmerzhaften Kapitel der Vergangenheit zu schließen und somit die bilateralen Beziehungen im Sinne guter Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Der Schritt war erwartet worden, seit die polnische Regierung zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September einen Bericht vorgelegt hatte, in dem die Schäden durch den deutschen Angriff und die Besatzungszeit, aber auch deren langfristige Folgeschäden beziffert wurden. Von deutscher Seite ist allerdings keine neue Antwort zu erwarten. Die Bundesregierung beruft sich darauf, dass Polen bereits in den 50er Jahren, wenn auch unter sowjetischer Einflussnahme, alle Reparationsansprüche abgetreten hat.
Deutschlandfunk gleich 18.30 Uhr. Lange hatte er geschwiegen, jetzt hat sich zum ersten Mal der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, zu den Protesten in seinem Land geäußert. Er sprach von einer Verschwörung des Auslandes, ein altbekanntes Muster. Auf seinem Twitter-Account heißt es, die USA hätten die Unruhen geplant, zusammen mit Israel und einigen iranischen Verrätern im Ausland. Und es gehe gar nicht um das Kopftuch bei den Protesten, so Khamenei weiter. Die Berichte über die anhaltenden Proteste und heftige Zusammenstöße vermitteln aber einen anderen Eindruck als den des Religionsführers. Karin Sens.
Es ist eins der unzähligen Videos im Netz vom Wochenende. Unscharf gedreht, sodass keine Gesichter erkennbar sind. Es soll Studentinnen und Studenten der renommierten Teheraner Scharif-Universität zeigen. Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das Evin-Gefängnis in eine Universität, singen sie. Denn viele Studentinnen und Studenten, die die Sicherheitskräfte bei den Protesten festnehmen, bringen sie angeblich in das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis. Auf anderen Videos sind auch Frauen in Hijab, also Kopftuch und Chador bei den Uni-Protesten erkennbar. Chador, das ist das große dunkle Tuch, das religiös-konservative Frauen über den ganzen Körper tragen. Die Islamwissenschaftlerin Katayoon Amirpour überrascht das nicht.
Das zeigt natürlich eben auch, dass sich sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht auch freiwillig den Hijab tragen, durchaus solidarisieren mit dem, was im Iran vorgeht, weil sie zum einen argumentieren, auch wenn wir den Hijab freiwillig tragen wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass man anderen Menschen den Hijab aufzwingen soll.
Ein Platz an einer staatlichen Universität ist begehrt, erklärt Amirpour, nicht nur in konservativen Kreisen. Das heißt, dort studieren Iranerinnen und Iraner aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass auch die Proteste von einer breiten Masse getragen werden. Das hat es lange nicht mehr gegeben, sagt Amirpour.
In der Vergangenheit war es dann aber häufig so, dass gerade sie sich etwas zurückgehalten haben, weil man bei ihnen natürlich auch sehr schnell mit restriktiven Maßnahmen reagieren kann. Also sie befürchten, sofort exmatrikuliert zu werden. Dass die Studierenden jetzt aber auf die Straße gehen, spricht natürlich auch dafür, dass man eine kritische Masse erreichen könnte, die es bräuchte, um das Regime zu stürzen.
Das geht auch am Wochenende mit aller Macht gegen die Proteste vor. Vor allem von der Teheraner Scharif-Universität gibt es zahlreiche Videos. Beispielsweise zeigt eines eine regelrechte Jagd durch die Tiefgarage. Bei anderen sieht man, wie Sicherheitskräfte Tränengas, Knüppel und angeblich auch scharfe Munition einsetzen. Es sind Schüsse zu hören. Mehrere twittern, dass die Sicherheitskräfte auch Lehrkräfte verprügelt haben. Die müssen zwar bei ihrem Antrittsgespräch an der Uni eine Art Gesinnungstest bestehen, erklärt die Islamwissenschaftlerin.
Auf der anderen Seite ist dann Kontrolle an iranischen Universitäten auch nicht so eindringend in den Seminarraum, dass man wirklich kontrollieren würde, was wird da an jeder Stelle gesagt. Und da ist schon auch die Möglichkeit zum Dissens gegeben. Und den hört man auch immer wieder in den Seminarräumen, in den Klassenräumen. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viele Professoren, die sowieso von der Grundhaltung her auf der Seite ihrer Studierenden stehen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Vor der Uni protestieren angeblich auch Eltern und Angehörige. Sie fordern, die Festgenommenen müssen freigelassen werden. Teils wissen sie gar nichts über ihren Verbleib. Auf den Straßen gibt es Hubkonzerte. Angeblich blockieren Autos Zufahrtsstraßen zu der Teheraner Uni, um Sicherheitskräften den Weg zu versperren. Nach aktuellen Angaben von Menschenrechtsorganisationen soll es inzwischen 133 Todesopfer bei den Protesten im Iran geben. Sie dauern mehr als 2 Wochen. Anlass ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam in Teheran. Sie hatte ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen.
Der Wahlausgang in Brasilien, der war doch einigermaßen überraschend. Unerwartet knapp liegen Amtsinhaber Bolsonaro und Ex-Präsident Lula da Silva beieinander und ziehen gemeinsam in die Stichwahl ein. Dabei hatten die Umfragen Lula weit vorne gesehen. Burkhard Birke, jetzt live in Rio de Janeiro zugeschaltet. Herr Böcke, gibt es denn schon Erklärungen dafür?
Die Erklärung ist so einfach wie auch bei uns. Wenn man, glaube ich, Rechte oder AfD-Wähler fragt, für wen sie stimmen, würden sie das bei einer Meinungsumfrage wohl nicht so offenherzig zugeben, wie das ein linker Wähler tut. Und ich glaube, dass das maßgeblich eben dazu beigetragen hat, dass die Meinungsforscher da völlig falsch lagen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Bolsonaro mit Geschenken für die Armen, nämlich mit der Erhöhung um 50% des Auxilio Brasil, der Sozialhilfe mit Zahlungen von fast einem Monatsmindestlohn an Taxi- und Lkw-Fahrer, auch regelrecht Stimmen gekauft hat. Außerdem haben sich die Abgeordneten auch vor allen Dingen seiner Fraktion Milliarden Reais genehmigt, um Infrastrukturprojekte auf den Weg zu bringen. All das hat wohl auch noch mal eine Rolle gespielt.
Es wurde ja gestern nicht nur der Präsident gewählt oder für ihn abgestimmt, sondern auch zahlreiche andere, zum Beispiel auch der Kongress wurde gewählt. Was zeichnet sich denn da ab?
Nun, da hat eben Bolsonaro und seine Partei und auch alle rechtskonservativen Parteien haben zugelegt. Bolsonaro ist jetzt mittlerweile mit seiner Partei bei 513 Abgeordneten mit 99 Abgeordneten wirklich stärkste Fraktion. Die PT, also die Partei, die Arbeiterpartei von Lula hat 79, ist auch gewachsen. Da hat also diese Korruptionsaffären, die wurden ein bisschen relativiert. Man vertraut der Partei offenbar wieder. Aber das konservative Lager hat Oberhand und das wird wem auch immer, wer auch immer nachher an die Macht kommt, vor allen Dingen wenn Lula an die Macht kommen sollte am 30. Oktober bei der Stichwahl, das Regieren enorm erschweren.
Es sind also noch knapp 4 Wochen bis zu der Stichwahl. Was steht da jetzt für eine Zeit Brasilien bevor?
Ich glaube, das ohnehin aufgeheizte Klima wird noch mehr aufgeheizt werden. Es wird noch mehr Fake News, also Falschnachrichten geben. Gewalt, glaube ich, da wird Bolsonaro davon absehen, auch hier noch einmal für anheizende Stimmung zu sorgen über seine verschiedenen Bots und sozialen Medien, weil das könnte kontraproduktiv sein. Aber er hat heute auch erklärt, dass er natürlich weiß, dass Inflation, dass der Hunger groß ist, 33 Millionen Menschen im Land hungern, dass er auch gerade diese Bevölkerungsschichten nochmal ansprechen will und vielleicht wird er da auch nochmal bei der Sozialhilfe nachschieben. Und Lula muss jetzt wirklich sehen, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Er liegt vorne, aber es ist gar nicht garantiert, dass er eben die Wähler der drittplatzierten Simone Tebet und auch des viertplatzierten Ciro Gomes für sich bekommt, obwohl das eigentlich eher Mitte-Links-Politiker sind. Aber das ist gar nicht garantiert. Deshalb, es wird wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es wird nochmal richtig spannend. Und hoffentlich bleibt es friedlich und wird es keine Gewalt geben.
Ein Ausblick live aus Brasilien war das von Burkhard Birke und um 7:05 hören Sie von ihm auch ein Kommentar zum gleichen Thema hier im Deutschlandfunk. Zum Auftakt der Nobelpreiswoche ging gleich ein Preis nach Leipzig. Dort forschte der Schwede Svante Paabo an Fragen wie, was unterscheidet uns von dem Neandertaler? Das war dem Nobelpreiskomitee ein Anruf wert. Sophie Donges.
Dieses Mal klingelte das Telefon in Leipzig. Am anderen Ende der Leitung war Thomas Perlmann, Generalsekretär der Nobelkommission in Stockholm. Svante Paabo war in Leipzig. Ich musste in diesem Jahr niemanden aus dem Bett holen. Er war sehr glücklich, sprachlos und fragte, ob er es jemandem sagen darf, seiner Frau Linda zum Beispiel. Ich habe gesagt, das ist okay. Er war wirklich unglaublich begeistert. Die beiden konnten Schwedisch miteinander sprechen, denn der Genetiker Svante Paabo wurde 1955 in Stockholm geboren und lehrt seit 1990 in Deutschland, zunächst an der Uni München. Seit 1997 ist er Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Schon seit Kindheitstagen beschäftigte sich Paabo mit der Frage, wo kommen wir eigentlich her und was haben wir mit unseren Vorfahren gemein? Mit seiner bahnbrechenden Forschung konnte er Geschichte neu erzählen, so Anna Wedell aus dem Nobelkomitee. Zum ersten Mal konnte er wichtige Fragen zu unserer Verwandtschaft mit dem Neandertaler beantworten. Paabo und sein Team konnten sogar nachweisen, dass es eine genetische Verwandtschaft zwischen den Neandertalern und den Homo sapiens gab, dass sie gemeinsame Kinder hatten. Auch heute sind die Neandertaler nicht ausgestorben, hat der Genetiker mal gesagt. Denn 1% unserer DNA stammt von ihnen. Herausgefunden hat Paabo das, indem er tausende Jahre alte Knochenstücke untersucht hat. Eine extrem anspruchsvolle Forschung, so die Jury. Und ein Thema, das alle Menschen gleichermaßen betrifft, sagt Uwe Gradwohl von der Redaktion Wissen aktuell vom SWR.
Und es hat ja kaum jemand daran geglaubt, dass es möglich sein könnte, aus mehrere 10.000 Jahre alten Knochen noch DNA-Reste, mit denen man Forschung treiben kann, herauszulösen. Außer Svante Paabo. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, dass er diesen Preis ganz alleine erhält. Er muss ihn nicht teilen, wie das in den Vorjahren oft oftmals der Fall war. Und es ist auch eine Auszeichnung für den Forschungsstandort Deutschland, denn es ist wieder mal ein Max-Planck-Institut, das einen Nobelpreisträger stellt.
Die Familie des diesjährigen Nobelpreisträgers für Medizin, Svante Paabo, ist keine Unbekannte. Sein Vater Sune Bergström hat genau diesen Preis bereits auch gewonnen und seine Mutter Karin Paabo war Chemikerin. Die exzellente Forschung scheint die Familie in ihren Genen zu haben.
Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.